Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Darf ich das Beispiel, das ich vorhin bei der Taufansprache benutzt habe, noch ein wenig ausführen? Ich weiß, dem einen oder anderen mag es vielleicht ein bisschen platt oder oberflächlich sein, aber trotzdem, wenn man versucht, einmal in die Tiefe hineinzugehen, wird es vielleicht doch schlüssig. Ich bleibe noch einmal bei dieser Speisekarte. Ich denke, dass die meisten von Ihnen Ihre Taufurkunde als solch eine Speisekarte überreicht bekommen haben, irgendwann mal. Der ein oder andere wird sie vielleicht aufgehängt haben und weiß, wo sie ist. Die Frage ist natürlich, wie gehe ich damit um? Genieße ich das? Nehme ich das zu mir, was mir dort angeboten wird? Ich unterstelle mal, dass die, die heute Morgen hier sind, kein Nein dazu finden werden, sonst wären sie ja nicht hier. Ich denke, dass in vielem so eine Sehnsucht da ist, zu sagen, ich würde ja gerne auch. Ich würde ja gerne mehr von dem entdecken und genießen. Und wir haben heute einen Predigttext, der uns dazu einlädt, vielleicht einmal neue Gerichte auszuprobieren von dieser Speisekarte oder neu etwas zu sich zu nehmen, neu das zu genießen, was Gott uns verheißt und bereithält. Und wenn Sie den mitlesen wollen, das ist der für heute vorgeschlagene Predigttext aus dem Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Da heißt es, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang zum Glauben. In dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Herr, segne Reden und Hören. Amen. Wir rühmen uns der Hoffnung auf Herrlichkeit, schreibt Paulus hier in Vers 2. Wir rühmen uns der Hoffnung auf Herrlichkeit. Hoffnung auf Herrlichkeit, das ist natürlich die Perspektive über unser Leben hinaus, aber nach biblischem Denken ist Hoffnung auf Herrlichkeit nie nur ein Vertrösten auf die Diesseitigkeit, sondern immer auch ein Erglauben und ein Stück weit Erspüren dessen, was Gott für uns bereithält, hier und jetzt schon. Die Ewigkeit wirft einen Strahl der Hoffnung und des Lichtes von der Ewigkeit in die Diesseitigkeit. Konkret, wo und wie? Was können wir genießen? Drei Gedanken. Erstens, wir dürfen Frieden genießen. Da heißt es hier in Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich glaube, wenn man hier in Bad Homburg eine Umfrage machen würde, wonach Menschen sich sehnen oder was sie sich erwünschen und erhoffen für die Zukunft, da würden viele sagen, wir wünschen uns für die Zukunft Frieden, dass der Frieden erhalten bleibt, so wie es uns geht, dass kein Unfrieden herrscht, kein Krieg wiederkommt. Heute denken wir daran, dass vor 75 Jahren hier Bad Homburg bombardiert wurde, 33 Menschen ums Leben gekommen sind. Und der ein oder andere wird sich vielleicht sogar noch daran erinnern oder über die Erzählungen von Angehörigen daran erinnern. Und diese Sehnsucht danach, dass es friedlich bleiben möge und nicht solch ein Unfriede passieren möge, ist, glaube ich, in ganz vielen von uns drin. Und ich denke, wenn die Eltern und Paten des Kindes, das heute Morgen getauft worden ist, auch sich wünschen dürften, was Alessio in Zukunft haben soll, dann würden, glaube ich, auch die Angehörigen sagen, er soll friedlich aufwachsen, in Frieden groß werden. Nun ahnen wir aber, dass die Bedingungen des äußeren Friedens nur sehr begrenzt in unserer Hand liegen. Des globalen Friedens sowieso, da haben wir, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber ich denke mir, die wenigsten von uns haben Einfluss darauf, was im globalen Weltfrieden passiert. Ich jedenfalls habe keinen Einfluss darauf. Der äußere Frieden ist ja manchmal schwer zu steuern und schwer zu handeln. Das merken wir schon, wenn es Unfrieden gibt in der Familie oder in der Nachbarschaft oder im Bekanntenkreis. Da steht man manchmal hilflos davor und sagt sich, eigentlich wollte ich Frieden mit den Menschen und trotzdem irgendwie ist da Unfrieden passiert und man weiß gar nicht, wie man es ändern soll. Und Paulus bringt uns jetzt auf folgende Spur. Er sagt, bevor du dir Gedanken machst über den äußeren Frieden, über den Weltfrieden oder über den Frieden mit den Menschen, mit denen du zu tun hast, denk doch zunächst einmal über deinen inneren Frieden nach. Das ist für ihn sozusagen die Startvoraussetzung, um überhaupt über äußeren Frieden reden zu können. Darüber redet er auch, aber er sagt, fang erstmal an, über deinen inneren Frieden nachzudenken. Was meint innerer Frieden? Innerer Frieden meint, dass ich Begegnung mit Jesus Christus habe, Begegnung mit Gott habe. Kirchenvater Augustin hat es einmal so formuliert. Unruhig ist meine Seele in mir, o Herr, bis sie Ruhe findet in dir. Augustin hat es gespürt, dass Menschen darauf angelegt sind, dass ihr Inneres eine Begegnung mit Gott hat und durch diese Begegnung der Mensch ein inneres Fundament hat, das ihm einen Frieden gibt, das auch in den Stürmen, in den Streitereien und in den Unzulässlichkeiten dieser Welt inneren Halt und Festigkeit hat. Und dieser innere Frieden, wenn er in der Begegnung mit Gott da ist, Der wird sich nach außen hin auswirken. Vielleicht kennen Sie Menschen, Anwesende, wie immer ausgenommen. Vielleicht kennen Sie Menschen, bei denen Sie innerlich abspüren, die haben einen inneren Unfrieden und lassen diesen inneren Unfrieden an anderen Menschen aus. Soll es geben. Deshalb sagt Paulus, guckt in einem ersten Schritt, dass ihr einen inneren Frieden habt mit Gott in der Begegnung mit Jesus Christus. Wie geschieht das? Paulus formuliert hier ja, da ihr nun gerecht geworden seid durch den Glauben. Was bedeutet das? Das bedeutet, in dem Augenblick, wo ein Mensch sagt, Christus, ich möchte dir begegnen, indem er anfängt zu beten, indem er anfängt, Gott zu begegnen, indem er mit ihm redet, indem er auf sein Wort hört, indem er anfängt, diese Mauer, die sich zwischen Gott und Mensch gebildet hat, durch das Desinteresse des Menschen, durch die Ichsucht, durch die Vergesslichkeit des Menschen, dass Gott überhaupt da ist. In dem Augenblick, wo der Mensch das überwindet und sich Gott zuwendet, darf er es empfangen, dass Gott ihn umarmt und ihn annimmt in Jesus Christus und diese Mauer der Trennung zwischen Gott und Mensch abgebrochen wird. Die Taufe ist dafür ein Symbol. Die Taufe ist die ausgestreckte Hand Gottes in Jesus Christus, dass er sagt, ich möchte eigentlich, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Und deshalb ist es auch guter Brauch, soweit es irgendwie geht, Taufen in Gemeindegottesdiensten zu machen. Damit wir uns alle daran erinnern, dass Christus uns die Hand der Versöhnung ausstreckt und sagt, ich möchte dir gern begegnen. Ich möchte doch gerne, dass wir eine Beziehung haben. So kann Frieden entstehen, innerer Frieden. Und dieser innere Frieden möge hoffentlich auf den äußeren Unfrieden ausstrahlen. Das ist das Erste, was wir genießen dürfen. Frieden. Zweitens, Hoffnung. Zweitens, Hoffnung. Da heißt es hier in Vers 3 und 4 im Predigtext, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Das Ziel ist die Hoffnung. Menschen ohne Hoffnung führen kein lebenswertes Leben mehr. Wir sind Hoffnungswesen, wir sind auf Hoffnung hin angelegt. Nun sagt Paulus, dass diese Hoffnung gestählt wird, geprägt wird, auch durch Erfahrungen von Niederlagen oder Bedrängnissen. Im Jahr 2008 hat die EKD-Synode, die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, beschlossen, einmal im Kirchenjahr an die bedrängten und verfolgten Christen in der Welt zu denken. Zurzeit werden deutlich über 100 Millionen Christen in über 50 Ländern aufgrund ihres Glaubens verfolgt und benachteiligt. Damit sind die Christen die weltweit größte verfolgte Religionsgemeinschaft auf Erden. Hier in Freiheit in einem geheizten Kirchgebäude sitzen zu dürfen, das würden sich viele, viele Christen wünschen, egal ob in Nordkorea, im Iran oder in Kolumbien. Weltweit ist die christliche Kirche die weltweit am stärksten verfolgteste Religionsgemeinschaft. Warum erinnere ich daran? Um deutlich zu machen, dass diese Christen uns ein Vorbild darin sein können, auch durch Bedrängnisse hindurch Menschen mit Hoffnung zu sein. Ich habe in einem Gruß, den das Gustav Adolf Werk geschrieben hat, Gustav Adolf Werk setzt sich für Christen in der Minderheit ein, ich habe Ihnen aus diesem Gruß Worte von einem Pfarrer aus Syrien mitgebracht, der dort in der armenisch-evangelischen Kirche tätig ist, in Aleppo. Und Hanatuna Selimani schreibt als Präsident der evangelisch-armenischen Gemeinden in Syrien Folgendes, und ich lese das vor. Ich zitiere jetzt Selimani. Es sind nicht unsere Politiker, nicht unsere Regierungen, nicht unsere Armeen, die uns Hoffnung und Zuversicht und Sicherheit schenken. Dass wir Hoffnung haben können, verdanken wir allein Jesus Christus, der uns nahe ist, der uns sieht in all unserer Verzweiflung und Not. Paulus sagt, wir sollen beten, anstatt uns zu sorgen. Er ermutigt uns dabei nicht einfach nur zum Gebet, sondern er fordert uns auf, zu danken. Wenn wir ängstlich und besorgt sind, richten sich unsere Aufmerksamkeiten hauptsächlich auf unsere eigenen Nöte. Wir sind gefangen in unseren Nöten. Wir können keine neue Perspektive mehr gewinnen. Wir sehen nur noch die Not und die Angst davor. Wir konzentrieren uns nur auf das, was uns bedrückt und uns verzweifeln lässt. Doch wenn wir zu Jesus Christus beten und ihm danken, dann verspricht er uns, dass er bei uns ist. Dass wir nicht auf ewig von ihm getrennt sein werden. Er erinnert uns daran, dass wir nicht auf ewig dem Bösen ausgeliefert sind. Soweit Pastor Selimani aus Syrien, der dort ja Schlimmes miterlebt, Krieg, Verfolgung und schlimme, schlimme Widrigkeiten im Leben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich so etwas lese, dann stärkt das meine Hoffnung. Ich sehe diesen Pastor, der dort inmitten in einem Kriegsgebiet lebt, inmitten von Verfolgung, inmitten von Bedrückung und der mir sagt, dass er aus der Hoffnung lebt, der mir sagt, dass er mit Christus in Kontakt ist und darauf hofft, dass er der Herr ist. Und das macht mir für meine großen und kleinen Sorgen im Alltag Hoffnung, weil ich mir sage, wenn Pastor Selimani das in Syrien hinbringt, durch diese Bedrängnisse hindurch Christus zu vertrauen, wie viel mehr habe ich Grund, immer wieder auch auf Christus zu hoffen und mir von ihm Hoffnung schenken zu lassen. Was dürfen wir genießen? Wir dürfen genießen und annehmen den Frieden, die Hoffnung und als drittes nennt Paulus in unserem Predigttext die Liebe. Als drittes nennt er die Liebe. Da heißt es hier in Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Bibel kennt drei verschiedene Begriffe für das Wort Liebe. Einmal das Wort Eros, das brauche ich, glaube ich, nicht weiter zu erklären. Dann das Wort Philia, das ist die Liebe, die ich zu Menschen empfinde, die ich mag. Das ist eine Liebe, die wir oft miteinander pflegen. Wir suchen uns Menschen aus, die wir mögen, wir treffen sie und indem wir sie mögen, schaffen wir es auch, sie gern zu haben. Das ist eine sympathiegeprägte Liebe. Schön, dass es sowas gibt und ich denke, wir alle leben auch von solch einer Liebe. Das, wovon hier aber die Rede ist, ist die dritte Form der Liebe, von der die Bibel spricht, die sogenannte Agape-Liebe. Und die Agape-Liebe ist eine göttliche Liebe. Die göttliche Liebe schafft es, jemandem zu vergeben, für jemanden da zu sein, barmherzig zu sein, auch wenn man den anderen nicht mag. Das ist die schwierige Kunst. Die Agape-Liebe gibt mir die Kraft, selbst für meine Feinde zu beten und sie zu segnen. Und da sagt Paulus jetzt, dass diese Liebe eine Liebe ist, die wir eigentlich aus unserem eigenen Herzen heraus selber gar nicht hervorbringen können. Diese Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herzen. Wir brauchen diese Liebe Gottes durch Gott selber. Er ist der Spender dieser Liebe. Er ist es, der sie uns gibt, der sie uns schenkt und der uns Kraft gibt, auch liebevoll zu jemandem zu sein, obwohl wir ihn vielleicht gar nicht mögen. Wie kann man diese Liebe bekommen? Indem man Gott darum bittet. Herr, hilf mir. Und jetzt können Sie die Person, die Sie nun gar nicht mögen, als Person dort einsetzen. Herr, hilf mir, ihn lieb zu haben. Und da geht es erstmal gar nicht um Gefühle der Sympathie, sondern da geht es darum, den anderen als Mensch zu sehen, ihn zu achten. Sympathisch finden müssen Sie ihn nicht, aber dass Sie ihn mit Gottes Augen sehen. Und das Schöne ist, dass die Liebe, weil Sie sie von Gott geschenkt bekommen, eine Liebe ist, die verschwenderisch sein kann, die Sie selber auch innerlich erfüllt und reich macht und stärkt und Kraft gibt. Mich beeindrucken Christen, die aus solch einer Liebe leben, die es schaffen, Menschen, die sie eigentlich nicht so sonderlich mögen, aus Gottes Hand zu nehmen. Und die schaffen, auch Menschen, die sie unsympathisch finden, mit Respekt und Würde zu behandeln. Eine Agape-Liebe, die nicht aus uns selbst herauskommt, sondern die von Gott fließt. Haben Sie etwas gefunden, was Sie von der Speisekarte mitnehmen? Ob Sie Freude, Friede, Hoffnung oder Liebe mitnehmen? Vielleicht versuchen Sie an einem Punkt einmal Gott darum zu bitten und zu sagen, erfülle mich mit dem, wovon da die Rede war. Schenke mir diesen inneren Frieden. Trage mich, dass ich Hoffnung behalte und immer wieder neu bekomme. Und gib du mir deine Agape-Liebe, gerade in den Fällen, wo ich voller Ablehnung und Hass bin. Möge Gott uns innerlich erfüllen mit dem, was er uns zusagt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.